Guten Morgen. Das passt perfekt, Becky. Vielen Dank. Das war eigentlich schon meine halbe Predigt. Ich überlege, ob ich jetzt noch predige oder ob wir es einfach so stehen lassen, weil das ist wirklich so ziemlich genau das, was ich sagen will. Aber jetzt seid ihr schon mal da, dann nehmen wir uns die Zeit. Wie geht's euch heute Morgen? Habt ihr gut geschlafen? Soll ich euch was sagen, wie lange ich geschlafen habe? Ich habe über 10 Stunden geschlafen heute Nacht. Und zwar... Ich bin so fit, ich weiß gar nicht, wie ich es in Worte erfassen soll. Ich bin heute Morgen aufgewacht, irgendwann um 8:15 und merke, es ist niemand zu Hause. Und dann dachte ich erstens mal, deshalb habe ich so lange geschlafen. Und dann überlege ich, wo sind die? Und dann hatte meine Frau die 2 Kids genommen und dann haben die einen Kastanienausflug gemacht. Die sind so um 7 los. So ist es mit einem 6-Jährigen und einer 4-Jährigen. Und ich habe tatsächlich 10 Stunden geschlafen und ich weiß nicht, wie es dir gerade geht, aber wenn du das schon lange nicht mehr hattest, kann ich dir das sehr empfehlen, das einfach mal, vielleicht heute Abend früh ins Bett zu gehen. Es gibt eine Erfindung von Gott, die fasziniert mich immer wieder und die mag ich ganz, ganz arg und ich bin ihm so dankbar, dass er das erfunden hat und das ist Humor. Deshalb beginne ich mit einem Witz. Ein befreundetes Pärchen, Bettina und Franzi, treffen sich zum Kaffee trinken, im Café, bisschen Kaffee, bisschen Kuchen. Und irgendwann tauschen die beiden sich aus und sie kommen so auf das Thema Träume zu sprechen, also nachts die Träume, die sie so haben. Und Bettina erzählt dann, irgendwie interessant, in letzter Zeit, ich träume jede Nacht das Gleiche, Franzi. Und zwar träume ich, ich stehe vor einer Tür, auf der steht irgendwas drauf und ich drücke dagegen, aber sie geht einfach nicht auf. Und die Freundin Bettina sagt, ja Mensch, Franzi sagt, das ist ja interessant, was steht denn auf der Tür? Und die andere Freundin sagt, ziehen. Manchmal sind die Dinge sehr geistlich und manchmal sind sie sehr menschlich. Und ich glaube, das ist auch das, was wir in diesem Gottesdienst erleben, das kommt zusammen. Jesus ist ganz Gott und ganz Mensch und wir erleben übernatürliche Dinge und manchmal geht die Tür einfach nicht auf, weil wir die ganze Zeit dagegen drücken und man müsste nur mal ziehen. In jedem Fall hoffe ich, dass heute die Türen weit aufgehen in diesem Gottesdienst und wir was sehen und spüren von dem, wer Gott ist, was er vorbereitet hat für uns. Und deshalb will ich noch mal beten. Wenn ihr wollt, steht einfach noch einmal auf und wir beten gemeinsam. Vater, ich danke dir für diesen Morgen, für die Zeit, die wir jetzt zusammen haben und für das, was du vorbereitet hast. Und wir sind echt gespannt. Und unsere Herzen sehnen sich danach, was von dir zu hören. Und zu merken, dass du real bist, dass du was mit unserem Leben zu tun hast, Herr. Und du weißt, es gibt Predigten, die gehen irgendwie über unseren Kopf hinweg und wir haben das Gefühl, ja, ist ganz interessant, aber es hat nichts mit uns zu tun. Und es gibt Predigten, die treffen uns irgendwie direkt da, wo wir sind. Und ich bitte dich, dass du diese Worte jetzt nimmst und diesen Text und es für uns so anschaulich machst und so relevant, dass wir merken, du sprichst in Wirklichkeit zu uns. Danke, dass du hier bist. Amen. Ich will mit einer Frage anfangen und zwar in Beziehungen. Was ist so eine der schönsten Dinge, die man in einer Beziehung erleben kann? Was würdet ihr sagen? Was ist eine der schönsten Dinge, die wir in einer Beziehung erleben können? Ihr dürft es einfach mal rausrufen und ich schreibe es ein bisschen auf. Was würdet ihr sagen? Vertrauen? Gute Worte, sagst du? Okay. Nähe, Liebe. Ihr seid so abstrakt. Nähe, Liebe, das ist ja alles wahr, aber ein bisschen konkreter. Okay. Ich darf euch nicht kritisieren, sonst sagt ihr nichts mehr. Liebe, okay, Liebe, Vertrauen. Was meine ich konkret irgendwie? Was? Urlaub, das ist zum Beispiel deutlich konkreter. Eine der schönsten Dinge, die wir in Beziehungen erleben können. Urlaub? Schwarzwälder Kirschtorte. Die kann man auch ohne Beziehung erleben, aber in Beziehung ist es natürlich... Kirschtorte? Wie bitte? Füreinander da sein. Zuhören, ja. Überlegt mal ganz kurz, in den Beziehungen, in denen ihr seid, was sind so Momente, wo ihr das Gefühl habt, boah, das berührt wirklich mein Herz, was gerade passiert. Zuhören, Offenheit, ja. Genau, habe ich aufgeschrieben. Zuhören, Offenheit, Vergeben. Dem anderen was Gutes tun. Also, Gutes tun, Lachen, Verlässlichkeit. Ich habe mir auch Gedanken gemacht über diese Frage, weil um die geht es heute in dieser Predigt. Und ich habe so gemerkt, in Beziehungen, wenn es gut läuft, dann flutscht irgendwie so das Allermeiste relativ leicht und man kann schnell in die Nähe kommen und man findet gute Worte, man ist gerne füreinander da. Aber ich finde somit, das Schönste, was man in einer Beziehung erleben kann, ist, wenn man selber so richtig versagt und so richtig Scheiß baut, wir sind keine Kinder mehr da, gell? Okay. So richtig Schrott baut und der andere an einem festhält. Das schon mal erlebt? Dass du so richtig am Ende warst und den Karren so richtig vor die Wand gefahren hast, dir was rausgenommen hast, was einfach alle Grenzen überschreitet und von deiner Situation aus die Beziehung eigentlich beendet und du erlebst, dass dein Partner oder deine Freundin an dir festhält. Ich glaube, das ist was ganz, ganz Tiefes, was da in uns passiert, wenn wir merken, jemand trotz unserem Nicht-Festhalten hält er an uns fest, hält sie an uns fest. Und darum geht es heute, um dieses Festhalten. Und wir wollen uns das anhand von einer Geschichte anschauen, die vielleicht nicht auf den ersten Blick was damit zu tun hat, aber ich glaube mindestens auf den zweiten Blick. Und ich glaube, dass Gott uns da begegnen will durch dieses Festhalten heute. Und deswegen passt es sehr gut zu dem, was du gesagt hast. Es geht heute um Johannes 21. Das ist das letzte Kapitel im Johannesevangelium. Jesus ist auferstanden. Und dann gibt es diese etwas verrückte Geschichte, die ich sehr mag. Und in die will ich mit euch eintauchen und ich will eben eine bestimmte Sache mit euch anschauen. Ich lese den Text einmal langsam vor und ich bitte euch, wenn ich das vorlese, dann hört es wie ein Kinofilm. Das heißt, macht die Augen zu und Kopfkino an. Das heißt, ihr stellt euch alles vor, was ich vorlese. Wenn ihr irgendwie ein Bild kreieren könnt in eurem Kopf, dann tut es, denn es sind echte Geschichten, die passiert sind. Danach, Johannes 21, 1 bis 14. Danach offenbarte Jesus sich wieder den Jüngern am See von Tiberias. So, jetzt müsst ihr alle den See von Tiberias sehen vor eurem inneren Auge. Ist egal, ob der richtig so aussieht oder nicht, aber ihr habt jetzt den See Genezareth vor Augen. Er offenbarte sich aber so. Simon Petrus und Thomas, genannt Zwilling, und Nathanael, der von Kana in Galiläa war, und die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern waren zusammen. Wir sehen also sieben junge Männer, die da zusammen am See Genezareth stehen. Simon Petrus spricht zu ihnen: Ich gehe hin fischen. Sie sprechen zu ihm: Auch wir gehen mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot. Und in jener Nacht fingen sie nichts. Als aber schon der frühe Morgen anbrach, stand Jesus am Ufer. Doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Jesus spricht nun zu ihnen: Kinder, habt ihr wohl etwas zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. Er aber sprach zu ihnen: Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, und ihr werdet finden. Da warfen sie es aus und konnten es vor der Menge der Fische nicht mehr ziehen. Da sagte jener Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der Herr. Simon Petrus nun, als er hörte, dass es der Herr war, gürtete das Oberkleid um und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen in dem Boot, denn sie waren nicht weit vom Land, sondern etwa 200 Ellen entfernt und zogen das Netz mit den Fischen nach. Als sie nun ans Land ausstiegen, sehen sie ein Kohlefeuer liegen und Fisch darauf liegen und Brot. Jesus spricht zu ihnen: Bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Da ging Simon Petrus hinauf und zog das Netz voll großer Fische, 153, auf das Land. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus spricht zu ihnen: Kommt her, frühstückt. Keiner aber von den Jüngern wagte ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus kommt und nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Dies ist schon das dritte Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, nachdem er aus den Toten auferweckt war. Amen. Das ist 21, 1 bis 14. Habt ihr was gesehen? Ist anders, oder? Wenn man sich das richtig aktiv vorstellt und man merkt, das wird irgendwie schon lebendig und fängt an zu sprechen, hoffe ich. Man sieht bestimmte Dinge, die man vielleicht nicht vorher gesehen hat, wenn man einfach so drüber rast über dieses Textstück. Wir haben hier einen Unbekannten am Ufer, wo wir schon wissen, es ist Jesus, aber die Jünger wissen es noch nicht, richtig? So ein bisschen wie Kasperletheater. Kennt ihr die Situation? Warum ist Kasperletheater für Kinder so spannend? Weil auf der Seite hier kommt die Prinzessin und die tanzt und die hat irgendwie vor, auf einen Ball zu gehen und die will was Schönes erleben. Und auf der Seite kommt wer? Das Krokodil. Und weiß die Prinzessin, dass das Krokodil da ist? Nee, die fühlt sich total wohl und kämmt sich die Haare. Wissen die Kinder, dass das Krokodil ist? Und dann schreien die: Ja, nein, geh weg, geh weg. Und das Krokodil kommt langsam näher. Kennt ihr das noch? Und die Prinzessin weiß es nicht und alle Kinder flippen aus. Das ist eine ganz bekannte Art und Weise, wie du die Zuhörer mit in deine Geschichte reinholst, dass du ihnen einen gewissen Vorsprung gibst. Dass sie etwas wissen, was die Leute dort noch nicht wussten. Und deswegen ist es manchmal ganz wichtig, sich neu reinzufühlen in die Situation von denen, die noch nicht wissen, was wir wissen, und zu überlegen, wie sah diese Geschichte aus deren Perspektive aus, aus der Perspektive der Jünger, die nicht wussten, dass da Jesus draußen steht und dass Jesus was vorbereitet hat, dass dann Kohlefeuer ist, dass er gleich ein Riesenwunder praktizieren wird, das wussten die alles nicht. Wie haben die sich gefühlt in dieser Geschichte, was ist passiert und wie verändert das plötzlich ihre Situation, als Jesus dann eingreift und sie ruft? Wir hören, es sind 7 Jünger und wir hören, die stehen am See Genezareth und da ist der Simon Petrus und der sagt zu den anderen Jüngern: Ich gehe hin fischen. Was kommt in diesem Satz zum Ausdruck? Ich gehe hin fischen. Ich mache mein altes Ding zum einen, davor hat er auch gefischt, das ist sein Ding, er geht fischen. Geht man denn normalerweise alleine fischen? Nee, macht man nicht. Warum? Man fischt am See Genezareth nachts, denn da sind die Fische deutlich näher an der Oberfläche, einerseits aufgrund der Hitze, andererseits, weil sie sich nicht gefährdet fühlen. Wenn die Sonne scheint, sehen die sofort, wenn irgendwo ein Boot kommt. Das heißt, man fischt nachts und man fischt meistens viele, viele Stunden. Das heißt, man braucht gemeinsam Unterstützung, um diese Fischerei, die Netze hochzuziehen, reinzulassen, die ganzen Sachen zu machen. Alleine fischen ist irgendwie ein Selbstwiderspruch. Petrus sagt hier aber: Ich gehe hin fischen. Und ich glaube, warum sagt er das? Weil er alleine fischen gehen will. Sonst müsste er das nicht sagen. Sonst würde er sagen, irgendwie, ich gehe fischen. Wenn klar ist, dass er alleine geht, dann geht er alleine. Aber er muss das extra sagen. Was kommt zum Ausdruck über diesen Petrus in diesem Moment? Ich gehe hin fischen. Er will alleine sein. Er will sich absondern von den anderen Jüngern. Und ich glaube, wenn wir so ein bisschen reingucken, in welcher Situation steckt Petrus, in der er das sagt, ist nicht so seine beste Lebensphase. Hier kommt irgendwie so was für mich, was Deprimiertes zum Ausdruck. Ich mache mein altes Ding wieder, ich gehe wieder fischen, aber ich will euch nicht dabei haben, ich mache das alleine. Petrus ist, glaube ich, ziemlich down. Warum könnte das sein, dass er so herausgefordert ist in dieser Situation? Ich lese es euch vor, ich glaube, dann fällt es uns schnell ein. Ich muss nur kurz gucken, wo ich diese Stelle aufgeschrieben habe. Markus 14, 27. In Markus 14, Vers 27 sagt Jesus was und es passt Petrus gar nicht. Wir haben ganz oft erlebt in den Geschichten davor, dass Petrus einer ist, der großes Selbstvertrauen hat, große Kraft. Jemand, der weiß, wenn es auf jemand ankommt, auf mich kann man sich verlassen. Jemand, der von sich überzeugt ist und der auch von seiner Treue zu Jesus überzeugt ist. Und dann sagt Jesus zu ihm dieses herausfordernde Wort, er kündigt an, dass Petrus etwas tun wird, was Petrus so gar nicht auf dem Schirm hat. Und zwar sagt er, muss ich kurz gucken, irgendwie habe ich die falsche Stelle aufgeschrieben. Ach, ich bin im falschen Evangelium. Aha, das kann auch mal passieren, da gibt es ja vier davon. Für die ja, jetzt sind wir richtig. Jesus spricht zu ihnen, ihr werdet alle Anstoß nehmen zu seinen Jüngern, alle. Ihr werdet euch alle an mir ärgern, das heißt Anstoß nehmen. Ihr werdet euch alle an mir ärgern. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden zerstreut werden. Nachdem ich aber auferweckt sein werde, werde ich euch voran nach Galiläa gehen. Und jetzt kommt Petrus. Petrus aber sprach zu ihm. Wenn auch alle Anstoß nehmen werden, und sind gerade alle da, ja? 12 junge Männer, die 3 Jahre mit ihm Tag und Nacht verbracht haben. Wenn auch alle Anstoß nehmen werden, ich nicht. Und Jesus spricht zu ihm, wahrlich, ich sage dir, dass du heute in dieser Nacht, bevor der Hahn 2-mal kräht, mich 3-mal verleugnet hast. Petrus sprach nachdrücklich. Wisst ihr, was nachdrücklich ist? Jesus, jetzt komm mal her, ich muss dir echt was beibringen. Hör mir mal richtig zu. Petrus spricht nachdrücklich. Jesus, wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ebenso sprachen auch alle anderen. Petrus sagt, ganz ehrlich, Jesus, ich kenne die Dumpfbacken hier, die mit mir unterwegs sind. Das kann schon passieren, dass die Anstoß nehmen. Es kann auch passieren, dass die dich verleugnen. Ich weiß, so ein Matthäus und so ein Andreas, mein Bruder, den kenne ich gut genug. Matthäus, das ist ein Zöllner, der ist eh so ein bisschen Opportunist. Jetzt ist er mit aufs Boot gehopft, was wir hier machen. Gibt es genug verrückte Leute, die Zebedaiden, da wissen wir, sind beide Muttersöhnchen. Das kann man sich vorstellen, dass die dich verleugnen, Jesus. Aber ganz ehrlich, wenn alle hier Anstoß nehmen, ich nicht. Ich bin aus einem anderen Holz geschnitzt. Ich habe irgendwie eine andere Standfestigkeit. Ich war noch nie so lapprig, ich war noch nie so ein Softie. Ich hatte noch nie irgendwie große Probleme mit all den Dingen, die anderen so beschäftigen. Ich kann treu sein, bin ein guter Nachfolger. Warum? Weil ich verstanden habe, wer du bist, Jesus. Du bist der Christus, du bist der Messias. Und natürlich werde ich dir nachfolgen. Spürt ihr das? Diesen Petrus gibt es in allen von uns. Diese Überzeugung, erstens, dass wir treu sein können, dass wir festhalten können, dass wir stark sind, dass wir gute Nachfolger sind, gute Glaubende, aber auch die Überzeugung, dass wir schon alle ein bisschen besser sind als die anderen. Das gestehen wir uns nicht so oft ein, aber an so Tagen wie heute, wenn man 10 Stunden geschlafen hat, dann fühlt sich das relativ nah an, zu sagen, ja, ganz Prisma kann abfallen, aber Jesus, auf mich kannst du bauen. Und Jesus kündigt ihm das an und Petrus sagt, gut, hast du leider einen Fehler in deiner Denke, Jesus, ich sag's dir nochmal nachdrücklich, ganz ehrlich, alle, ich nicht. Und dann wissen wir, wie es weitergeht. Tatsächlich erlebt Petrus den Zerbruch seines eigenen Selbstbildes. Und ich lese euch das ganz kurz vor aus Johannes. Die Schar nun und der oberste Diener der Jünger nahmen Jesus und banden ihn. Petrus aber stand an der Tür draußen. Da ging der andere Jünger, der dem hohen Priester bekannt war, hinaus und sprach mit der Türhüterin und führte Petrus hinein. Das heißt, der hatte irgendwie Connection, der kannte die, konnte da irgendwie reinkommen in diesen Tempelbereich, nimmt Petrus mit rein. Da spricht die Magd, die Türhüterin zu Petrus, bist auch nicht du einer von den Jüngern dieses Menschen? Überhaupt keine gefährliche Situation in dem Moment, noch nicht. Es ist einfach nur eine Magd, es ist einfach nur eine Türhüterin. Und Petrus sagt, ich bin es nicht. Ich bin kein Jünger von denen. Das ist nicht mal innerhalb von einer Woche, nachdem Jesus das gesagt hat. Ich bin kein Jünger von dem. Okay, standen aber die Knechte und die Diener da, die ein Kohlefeuer gemacht hatten, weil es kalt war und sie wärmten sich. Petrus stand auch bei ihnen und wärmte sich. Der hohe Priester nun fragte Jesus über seine Jünger, über seine Lehre. Jesus antwortete ihm, als er aber dies sagte und so weiter. Und dann Jesus antwortete, wenn ich schlecht geredet habe, gib Zeugnis von dem Schlechten. Und dann komme ich auf Petrus, Simon. Petrus aber stand da und wärmte sich am Kohlefeuer. Da sprachen sie zu ihm, bist nicht auch du einer von seinen Jüngern? Er leugnete und sprach, ich nicht. Kennt ihr diesen Satz, ich nicht? Hat er genauso vorher auch schon gesagt, jetzt in einer anderen Situation, ich bin kein Jünger von denen. Spricht einer von den Knechten des hohen Priesters, der ein Verwandter dessen war, dem Petrus das Ohr abgehauen hat, auch irgendwie interessant so, die haben wahrscheinlich noch so ein bisschen Clinch miteinander gehabt, sah ich dich nicht in dem Garten bei ihm? Da leugnete Petrus wieder, das dritte Mal. Und gleich darauf krähte der Hahn. Das ist die Situation von Petrus. Petrus war davon überzeugt, dass er der treueste Nachfolger von allen war. Bernd, darf ich dich ganz kurz nach vorne bitten? Wenn Bernd jetzt Jesus ist, du stehst einfach hier und ich bin Petrus und mein inneres Bild davon, oder wenn du so leicht schräg bist, genau, mein inneres Bild ist, ich halte diese Beziehung mit Jesus fest. Ich halte ihn fest, komme was wolle. Und ich weiß, dass das funktioniert, weil ich meinen Griff kenne. Ich bin Fischer. Ich habe schon so viel im Leben geschafft. Und wenn Jesus manchmal irgendwie ein bisschen austicken will, okay, ich halte ihn fest. Ich kann ihn auch manchmal korrigieren. Ist auch süß irgendwie. Petrus korrigiert ja Jesus öfter. Jesus sagt, der Sohn des Menschen muss gekreuzigt werden und sagt Petrus zu ihm, auf keinen Fall. Ja, ist irgendwie, Petrus hat ordentlich Selbstvertrauen. Gibt auch manche von uns, die gerne mal zu Jesus sagen, du Jesus, gute Idee, aber nee. Ja? Also, das ist gut biblisch, auf jeden Fall hält sein Griff all die Jahre. Und jetzt kommt dieser Moment, wo sein Griff sich langsam löst. Das erste Mal mit der Verleugnung, das zweite Mal und beim dritten Mal, wenn der Hahn kräht, merkt er ist nicht stark genug, an Jesus festzuhalten. Er ist nicht stark genug für diesen Glaubensweg. Und dann heißt es, danke Bernd, dann heißt es, er weinte bitterlich. Da bricht was in ihm zusammen. Und diesen Petrus haben wir jetzt in Johannes 21, wie er am See steht mit seinen Jüngern. Und ich glaube, dem geht es nicht so gut, oder? Ich glaube, der weiß nicht mehr so richtig, wer er ist, weil er seine eigenen Schatten gesehen hat. Weil er gemerkt hat, dass er nicht so stark ist, wie er dachte. Wer von euch hat das schon erlebt? Dass er gemerkt hat, er ist nicht so stark, wie er dachte. Ich habe es leider doch nicht so drauf, wie ich gerne wollte. Der Wille ist ja da, aber mein Fleisch ist so schwach. Und es fühlt sich nicht gut an, wenn du noch nicht weißt, wie Gott damit umgeht. Und das wusste Petrus in dem Moment noch nicht. Er wusste nur, ich habe versagt. Er wusste, ich habe den Bund gebrochen. Ich habe losgelassen. Ich habe Schwäche gezeigt in dem Moment, in dem es drauf angekommen wäre, stark zu sein. Und dann will er also alleine hingehen, fischen. Und man spürt, das kann man jetzt auslegen, wie man will, aber ich finde es total interessant, dass die anderen zu ihm sagen, wir gehen mit dir. Ich sehe, dass der Petrus Freunde hatte, weil die lassen ihn nicht alleine da losgehen. Die gehen mit ihm und dann heißt es, sie gehen in den See, stiegen in das Boot und in jener Nacht fingen sie nichts. Kennt ihr das? Dir geht es emotional, geistlich so richtig schlecht und dann geht es auch noch praktisch total in die Hose. Das ist ja oft so. dass man denkt, ey, bitte, Herr, bei allem, was gerade los ist, nicht auch noch jetzt ein platter Reifen. Nicht auch noch jetzt irgendwie Scharlach im Kindergarten. Jetzt bitte nicht irgendwie ein Rohrbruch. Jetzt nicht irgendwie eine Steuernachforderung. Jetzt nicht irgendwie, dass ich mir den Fuß verknacks und 4 Wochen Bänderdehnung. Ja? Kennt ihr das? Die fangen jetzt die ganze Nacht, versuchen Fische zu fangen. Stellt euch das mal vor, die ganze Nacht wach sein. Ich kann mir das ja nicht mehr vorstellen, wie ihr gehört habt. Aber die das schon mal erlebt haben, und ich habe es oft genug erlebt mit den Kindern, du bist hundemüde, oder? Du arbeitest, du schuftest, du wirfst das Netz immer wieder. Wir müssen uns das vorstellen, weil ich glaube, sonst wird das nicht griffig. Wie die arbeiten, wie sie schuften, immer wieder das Netz reinwerfen, immer wieder das Netz hochziehen, es ist leer. Okay, wir machen nochmal. Es ist 21 Uhr, 22 Uhr, 23 Uhr, nochmal ziehen hoch, es ist leer. 1 Uhr, es ist leer. 2 Uhr, es ist leer. Und irgendwann denkst du, hey, bin ich dumm? Fangen wir heute keinen einzigen Fisch? Was ist denn hier los? Wir kennen doch unseren See. Die fangen extra am Rand, da ist mehr Sauerstoff. Das wissen die Fischer, das sind die Quellen, die vom Jordan dann weggehen. Da sind die Fische oder eben an den Stellen, wo die Quellen in den See Genezareth reinfliegen. Mehr Sauerstoff, deshalb die Fische da. Sind ungefähr 200 Ellen vom Land entfernt, also so knapp 100 Meter. Um genau zu sein, 92,4 Meter. Ich habe es mal nachgeguckt. Und da fischen die also jetzt und denken eigentlich, irgendwann müssten wir mal einen Fisch finden. Und sie fangen nichts. Merkt ihr, Petrus hat leere Hände. Ich glaube, dem geht es nicht so gut. Und jetzt ist da also dieser Petrus im Kasperletheater und für uns taucht da jemand am Ufer auf. Morgens früh, ganz früh, stellt euch vor, vielleicht 4.30 Uhr, 5 Uhr, als es gerade hell wird, da heißt es dann, als der frühe Morgen anbrach, das erste Licht, da stand Jesus am Ufer. Oh, ist das nicht genial? Wir fühlen uns so alleingelassen und so unfähig, diese Situation zu meistern. Und unser Herr steht schon am Ufer. Aber der nächste Vers heißt, doch wussten die Jünger nicht, dass es Jesus war. Sie wissen es noch nicht. Und dann heißt es, Kinder, habt ihr wohl etwas zu essen? Jesus ruft denen raus, Kinder, habt ihr wohl etwas zu essen? Und manchmal ist es interessant, wenn man schnell liest, dass Jesus eigentlich sagen müsste, Kinder, wollt ihr etwas zu essen, oder? Würden wir erstmal denken, Jesus, du bist seelsorgerlich begabt, was die brauchen ist was zu essen, die haben Hunger, die sind müde, die sind frustriert, enttäuscht. Und Jesus sagt, habt ihr wohl etwas zu essen? Was müssen die antworten? Was antworten sie? Nein. Ey, wie hart. Jesus legt den Finger ganz genau auf die Wunde und sagt, hey, könnt ihr mir mal sagen, wie viel könnt ihr so gerade beitragen zu unserer Beziehung? Und sie müssen sagen, nichts. Weder Treue noch Fische, wir haben gar nichts. Leere Hände, so stehen wir da vor diesem Jesus. Und dann ruft Jesus rein, okay, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus. Und das ist auch eine interessante Frage, warum er das machte. Es ist manchmal so am See Genezareth, dass Leute tatsächlich an Land stehen, weil die besser sehen, wo die Fischschwärme sind. Man sieht es manchmal besser, deshalb ist es durchaus nachvollziehbar, dass die Jünger auf ihn gehört haben, wussten ja nicht, dass es Jesus war. Vielleicht dachten sie einfach, da steht jemand am Ufer, der sieht ein bisschen besser, wo die Fische sind. Wir werfen das nochmal aus, dieses Netz. Sie werfen es aus und dann passiert dieses irre Wunder. Sie konnten es vor der Menge der Fische nicht mehr ziehen. Ganze Nacht durchgefischt, hundemüde, deine Muskeln tun weh, du bist deprimiert und plötzlich hast du ein ganzes Netz voll Fische. Und weißt gar nicht, was du damit machen sollst, weil du es nicht ziehen kannst. Aber das ist noch nicht der Moment, wo es für Petrus schnackelt. Merkt ihr das? Wir würden ja denken, jetzt hat er die Fische und jetzt springt er ins Wasser. Ist aber nicht so. Was kommt noch? Es kommt die Deutung dessen, was passiert. Dass er verstehen kann, von wem gerade dieses Geschenk kommt. Und manchmal brauchen wir dafür unsere Brüder und Schwestern. Da kommt dieser andere Jünger und sagt zu ihm, zu Petrus. Interessant, da waren 7 Jünger, aber er sagt es zu Petrus. Er sagt es zu Petrus, weil er weiß, das ist der, der es braucht. Er sagt zu ihm, es ist der Herr. Und als Petrus das hört, in dem Moment, in dem er hört, es ist der Herr, da wirft er sich nochmal sein Obergewand um, denn er war nackt, heißt es, aber in Wirklichkeit, er hat eben das Obergewand abgelegt. Beim Fischen wird es einem richtig heiß und man fischt oben ohne. Er wirft sein Obergewand um als Zeichen des Respekts, wenn er Jesus begegnen will. und dann wirft er sich ins Wasser. Ich will alleine fischen gehen. Ich springe ins Wasser. Ich bin so down, ich habe versagt, ich habe gar nichts, ich habe nicht mal einen Fisch dir zugeben. Zwei völlig verschiedene, oder? Innerhalb von wie vielen Minuten? 10? Was ist passiert? Was ist mit Petrus passiert, dass dieser zutiefst verunsicherte, deprimierte Mann plötzlich Energie kriegt? Das ist ja das, was einem fehlt, wenn man versagt hat. Aktivität kriegt. Er wirft sich ins Wasser und ist ja völlig dumm. Ja, die sind 92,4 Meter vom Land entfernt und haben ein Schiff. Petrus, warte einfach kurz. Dann bist du da, du bist trocken, du musst dich nicht anstrengen, der ist ja müde, aber es reicht ihm nicht. Petrus will schwimmen. Seid ihr schon mal 4 Bahnen geschwommen, 25 Meter ungefähr? Schon ein Stückle, oder? Hast gerade die ganze Nacht durchgefischt, hast nicht geschlafen. Eigentlich hast du keinen Bock, gerade 4 Bahnen zu schwimmen. Ich hoffe, ihr stellt euch die Bibeltexte auch immer so plastisch vor. 4 Bahnen schwimmen, Schwimmbad, vielleicht Denkendorf oder so. Und jetzt, Petrus sagt doch, ich will schwimmen. Warum will er schwimmen? Weil er als erstes bei Jesus sein will. Warum will er als erstes bei Jesus sein? Weil in dem Moment er etwas sieht. Weil er etwas versteht. Er versteht etwas über Jesus, das ihm nicht mehr klar war, nach all dem, wie er versagt hat. Er versteht, dass Jesus ihn festhält um jeden Preis. Dass es nichts gibt, was ihn rausreißen kann aus der Beziehung zu Gott. Er erlebt in dem Moment, dass Jesus treu ist zu ihm, obwohl er versagt hat auf ganzer Linie. Er erlebt, dass Jesus am Ufer auf ihn wartet, voller Liebe und ihm etwas schenken will. Er erlebt Gnade. Und wisst ihr, was passiert, wenn du auf dem Boden bist und du erlebst Gnade? Weißt du, was dann in dein Leben kommt? Energie, Hoffnung, Aktivität. Weil du plötzlich merkst, es gibt eine Kraftquelle, von der ich ziehen kann, ohne dass ich leisten muss. Und diese Kraftquelle ist da, egal wie gut ich gerade meine Beziehung aufrechterhalte oder nicht. Habt ihr das schon mal erlebt, dass jemand an dir festhält? An jemand dich beschenkt und segnet, obwohl du es nicht verdient hast? Ich hoffe, jeder von euch hat so einen Freund, aber wenn nicht, ihr habt auf jeden Fall einen Jesus, so einen Freund, aber ich habe tatsächlich so einen physischen Freund, ein Freund von mir. Das ist so einer. Ich bin manchmal schon eine treulose Nudel. Und dann melde ich mich ewig nicht und dann passiert alles Mögliche. Aber dieser Freund, der meldet sich immer wieder und immer wieder. Regelmäßig. Er ruft er an, dann sucht er wieder einen Kontakt, dann macht er was aus, komm, wir gehen zusammen wandern im Allgäu oder er plant ein, er lädt mich ein zu seinem Geburtstag. Und ich habe irgendwie das Gefühl, in unserer Beziehung, da ist völlig klar, es gibt eine Konstante, das ist er, und dann gibt es einen, der ist auf und wieder auf und nieder und das bin ich. Und es tut nicht so gut, wenn man das mehrfach erkennt, dass man Versprechungen macht und sagt, komm, ja, jetzt unsere Freundschaft, wir bringen die aufs nächste Level und dann kommt wieder irgendwas dazwischen. Und man hält sich nicht dran, man hat wieder das Geburtstagsgeschenk vergessen. Wie oft habe ich das schon vergessen? Und er vergisst es nie. Und hat immer irgendwelche Sachen, die auch noch genau passen zu dem, was ich mir wünsche. Wenn ich ihm was schenke, dann gucke ich irgendwo, kriege ich noch was. Und du merkst dein eigenes, deine Schwäche, dein Versagen, wie du es nicht drauf hast. Und dir ist klar, wenn wir beide so wären wie ich, dann gäbe es unsere Beziehung nicht mehr. Aber mit dem habe ich erlebt, was es bedeutet, wenn jemand dich festhält, egal wie du tickst. Einfach, weil er dich mag. Und das baut unsere Beziehung sowas von. Und ich glaube, dass Petrus in dem Moment was ganz, ganz Tiefes erlebt. Er kriegt ein anderes Bild von Beziehungen mit Gott. Bernd, wenn ich dich nochmal bitten darf, sorry, du musst heute so oft ran. Also wir hatten, wenn du so leicht schräg stehst, genau. Wir haben ja oft das Bild von Beziehung mit Gott, dass es so ist, es gibt dieses Lied, nur den Saum deines Gewandes berühren. Wir stellen uns das oft so vor, Gottes Liebe besteht darin, dass er nah zu uns kommt und jetzt steht er neben uns und jetzt werden wir aufgefordert, geh in die Beziehung mit Gott, tritt ein in den Glauben und dann heißt es irgendwie, wir greifen ihn so am Saum seines Gewandes oder wir packen ihn irgendwie, wir halten fest an Jesus, ja? Wir wollen diese Beziehung. So stellen sich das viele vor. Wir greifen ihn, unsere Beziehung zu ihm. Und dann hängt aber halt alles an unserem Griff. Und manchmal ist er stark und wenn er schwach ist, haben wir das Gefühl, naja, jetzt bin ich eigentlich kein Christ mehr. Petrus erlebt in dem Moment, dass er, glaube ich, das völlig falsche Bild hatte. Und zwar, wenn wir jetzt mal die Perspektive wechseln, ich bin Jesus und du bist Petrus und du streckst mir deine Hand entgegen. Und ich glaube, wir müssen uns das mehr so vorstellen. Was er erlebt ist, dass Gott ihn in Jesus greift. Und zwar so fest und so sicher, dass es völlig egal ist, was Petrus, was Bernd macht. Und jetzt erlebt Petrus oder Bernd, wow, Gottes Liebe ist da und er fängt an, mich zu greifen. Und es ist toll und Gott freut sich und denkt, ja, wir haben eine Beziehung, ist wunderschön. Und jetzt hat Bernd eine Riesenkrise und lässt wieder los. Und Gott hält einfach weiter fest. Und Gott denkt, ja, wusste ich eh, wird kommen, du wirst mich dreimal verleugnen. Und Bernd sagt, oh, ist alles vorbei, Herr, unsere Beziehung, das wird nichts mehr. Und dann hört er in Passma-Gottesdienst Johannes 21 und denkt, wow, Gott, du bist so gut. Und er fängt an, wieder zu greifen. Er merkt, yes, ich habe wieder Bock auf Gott. Richtig cool, jawohl. Und wir gehen so ein Jahr und es ist richtig stark und fest. Und dann liest er so einen blöden Zeitungsartikel über das, was Religionen alles anrichten auf der Welt. Und ihm kommen Zweifel und er merkt irgendwie, ja, und vieles macht auch nicht so Sinn. Und er hat auch einen neuen Freund, der ihm ganz viel erzählt von neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen, dass die Bibel eh nicht stimmt und so. Und er lässt wieder los. Und Gott denkt, ach Mensch, Junge, ich glaube, du musst mal wieder einen guten Prisma-Gottesdienst erleben. Und so geht es über, danke Bernd, so geht es über Jahre. Beim Bernd ist es natürlich nicht so, bei dir nicht, aber bei uns anderen. So geht es über Jahre. Und ich glaube, über die Jahre erlebt der Bernd irgendwann, es gibt eine Konstante in der Beziehung zwischen Gott und mir. Und das ist Gott. Es gibt eine Konstante in der Liebesbeziehung zwischen dir und Jesus. Und das ist er. Er hält dich fest um jeden Preis. Er steht am Ufer, wenn du versagt hast und ruft dich und sagt, komm, lass uns frühstücken. Wie geistlich, oder? Ich hätte gedacht, Jesus hält eine krasse Lehre, eine Rede. Und er sagt, komm, wir frühstücken. Für was steht das Frühstück? Was ist das Frühstück am Tag? Das Erste, der Anfang. Es geht wieder los. Und Jesus sagt Petrus, es geht wieder los. Wir frühstücken zusammen und danach besprechen wir, was danach kommt. Und ich will euch noch ein letztes Detail sagen, weil das bringt zum Ausdruck, wie stark Jesu Griff ist und wie es nichts gibt auf der ganzen Welt, was uns aus seiner Hand reißen kann. Nichts. Schon gar nicht wir selbst. Marin hat es vorher vorgelesen, Römer 8. Es gibt nichts, was uns trennen kann von der Liebe Gottes. Weder Tod noch Leben, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf. Und wisst ihr, was uns auch nicht von Gott trennen kann und seiner Liebe? Wir selbst. Und dann wird es ja manchmal richtig unheimlich. Weil manchmal will man ja gar nichts vielleicht mit dem zu tun haben. Der steht trotzdem am Ufer. Und jetzt ist es spannend, die kommen also da ans Land. Und dann heißt es, als sie nun an das Land ausstiegen, sehen sie ein Kohlefeuer liegen und Fisch darauf liegen und Brot. Und dazu muss ich euch ganz kurz dieses Kohlenfeuer... Heißt im Griechischen Anthrakia. Und es macht überhaupt keinen Sinn, dass Jesus mit dem Kohlefeuer am Ufer Fische brät. Macht niemand. Man brät mit Holz, denn das Treibholz liegt überall am See Genezareth. Als wir in Jerusalem gewohnt haben und waren öfter am See Genezareth, waren einmal mit einer Young Adults Gruppe da unterwegs, haben da gecampt. Man macht ständig Feuer mit dem Holz, was da angeschwemmt wird oder an den anliegenden Wäldern abbricht und dann grillt man eben am Strand. Jesus macht ein Feuer mit Kohle. Erstmal so die Vorstellung, da muss er ja irgendwie Kohle mitbringen und sehr aufwendig, das richtig anzuzünden. Anthrakia. Ich glaube, es gibt einen Grund, warum er mit Kohle hier ein Feuer macht. Es gibt im ganzen Neuen Testament dieses Wort genau zweimal. Einmal hier und einmal, als Petrus ihn verleugnet. Da stehen sie um was? Um ein Kohlefeuer und wärmen sich. Und jetzt will ich euch mal kurz fragen, wie war das Kohlefeuer für Petrus, assoziiert. Was für Gefühle kamen, wenn er Kohlefeuer sieht und riecht? Richtig schlecht. Versagen, Schwäche, ich hab's nicht drauf, es ist vorbei. Jesus hat benannt, wo meine Schwäche ist. Und ich kann mir vorstellen, wie dieses Kohlefeuer, kennt ihr das? Manchmal ist es nur ein Geruch von was und dann kommen die ganzen Erinnerungen wieder hoch, die ganzen Gefühle. Und Kohlefeuer riecht auf so eine bestimmte Art und Weise. Oder nur so ein Bild und plötzlich erinnert sich das an all das, was da vorgefallen ist. Und manche von euch haben das. Situationen, wo alles schief lief. Und jedes Mal, wenn dieses Bild euch irgendwie wieder vorkommt, dann kommt es wieder hoch. Und jetzt nimmt Jesus dasselbe Bild, dieses Kohlefeuer. Und ich glaube, er macht es nur für Petrus. Und was liegt jetzt auf diesem Kohlefeuer? Ein Fisch und ein Brot. Ist das nicht liebevoll? Und die kommen an Land und merken, was hatte Jesus davor gefragt? Habt ihr nicht etwas zu essen? Und jetzt kommen sie an Land und denken, ach Mann, Jesus, du hattest schon was. Oder? Sie merken, Jesus hat sie eigentlich nicht gebraucht, damit der Fischer hat, der hat da schon Fisch und Brot drauf liegen. Aber er hat es gebraucht, dass sie erleben, dass er der Herr ist. Über ihren Alltag, über die Fische. Und jetzt kommt Petrus und ihr könnt euch vorstellen, wie er an Land geht. Und ich finde es so cool. Die können ja, die Jünger können das kaum ziehen, das Netz, weil es so voll ist. Und dann spricht Jesus zu ihnen, kommt, bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Da ging, er sagt es zu allen Jüngern, ja, das ist ein mega schweres Netz, 153 Fische. Ihr wisst, dass Fischer auch heute bei YouTube, die zählen ganz gerne, wie viele Fische sie gefangen haben, wie groß die sind. Dann gibt es immer so Bilder von den Fischen. Ja, kennt ihr das? Also viele versuchen das total geistlich auszulegen, 153, aber es gibt einfach keine Erklärung, was für eine geistliche Zahl das ist. Ich glaube, es ist einfach nur eine Erklärung dafür, dass die wirklich die Fische gezählt haben und deshalb diese Geschichte wirklich passiert ist und sie wirklich Fischer waren, weil die machen das halt gern. Auf jeden Fall, 153 Fische ziehen die an Land und er sagt es zu den Jüngern, weil das Netz war super schwer, viele große Fische. Dann heißt es, da ging Simon Petrus hinauf und zog das Netz voll großer Fische, 153 auf das Land. Petrus hat plötzlich Superman-Kräfte. Gott ist stärker noch als Superman? Ja, wenn du Gnade erlebst, bist du stärker als Superman. Petrus, ganze Nacht durchgefischt, müde ohne Ende, erlebt die Gnade Jesu, den Griff, das Festhalten. Was macht er? Geht alleine hoch und nimmt das Netz und zieht es an Land. Völlig anderer Mann. Gnade macht dich stark, so viel stärker, als du es dir vorstellen kannst. Und dann kommt er an Land und dann sieht er dieses Kohlefeuer. Und ihr merkt, es ist so eine Stimmung, da will keiner reden. Das ist so heilig. Kann man nur kaputt machen, wenn man redet. Man genießt es einfach, man saugt es auf. Und er erlebt, dass Gott an ihm festhält um jeden Preis. Und das will ich dir heute Morgen zusprechen. Ich weiß nicht, in welcher Situation du bist. Es gibt nichts, was dich aus seiner Hand reißen kann. Er hält an dir fest. Und wenn du das tief sacken lässt, dass deine Beziehung zu Gott nicht von der Stärke deines Griffs abhängig ist, sondern von der Stärke seines Griffs, dann kommt was in dein Leben. Und das nennt sich Entlastung. Wir haben in Prisma einen Grundwert, den wir leben wollen, der heißt Leichtigkeit. Und wir meinen damit nicht, dass das Leben immer schön leicht ist, sondern wir meinen damit, dass wenn wir der Gnade begegnen, dass die Last unserer eigenen Nachfolge uns genommen wird und wir merken, er ist der, der uns festhält. Und das macht uns leicht, weil wir wissen, ich darf versagen. Und nicht nur ich darf versagen, sondern es gibt nichts, was größer ist als mein Versagen. Petrus hat es erlebt und ich hoffe, dass wir das hier erleben, an diesem Ort, aber auch an vielen anderen Orten. Und wenn deine Beziehung zu Gott öfter eher ein Krampf ist und du das Gefühl hast, es ist so anstrengend und es ist so ein Kampf mit ihm, und dann wünsche ich dir zutiefst, dass du erlebst, wie er am Ufer steht und dich einlädt zu frühstücken, wie er was vorbereitet hat für dich und wie er dich ruft. Ich glaube, das ist der Beste, den es gibt. Und deshalb wollen wir jetzt einfach auch nochmal eine Zeit haben, wo wir ihm singen. Und ich dachte, ist ein bisschen mutig. Ich habe so überlegt, wie könnte man das machen. Aber ich wollte euch einfach, damit es so praktisch wird, wollen wir das mit unserem Nachbarn mal ganz kurz machen, ob ihr euch kennt oder nicht, aber die meisten kennen sich, dass ihr, wir stehen gemeinsam auf, wenn ihr Lust habt, einmal aufstehen. Und jetzt darf jeder von euch einmal Jesus und einmal Petrus sein. Und die Idee ist die, dass wir sozusagen nebeneinander stehen als Nachbarn und wir strecken unsere Arme aus und jetzt bin erst ich Jesus und Petra ist Petrus und ich greife sie, so wie Jesus sie greift und Petra spürt einfach mal, wartet noch Leute, ich muss erst erklären. Weil, genau, ihr seid gut, ihr seid aktiv. Sie spürt erstmal, wie fühlt sich das an, wenn mich jemand greift? Was bedeutet es? Sie greift noch nicht zurück. Sie spürt einfach mal. Und ich sag ihr zu, Petra, Gott hält an dir fest um jeden Preis. Und jetzt darf sie mal probieren, wie das ist, wenn sie zurückgreift. Wie sich das anfühlt und wie sich es anfühlt, wenn sie wieder loslässt oder wenn es ein bisschen lockerer wird. Und sie spürt das einfach. Ich spreche zu, Gott hält an dir fest um jeden Preis. Und dann macht sie das Gleiche mit mir. Wenn ihr Lust habt, lasst uns das einfach machen. Und die Band fängt schon einfach an, ein bisschen zu spielen. Und wir machen das praktisch.